Deutschlandfunk, Kultur heute.
Kunst, die schmeckt, Kunst zum Anknabbern, scheint, zeigt das Museum Tinguely in Basel. Das ist Thema gleich. Außerdem ein Tanzabend an der Berliner Volksbühne, der sich am kulturellen Imperialismus abarbeitet. Eine Ausstellung über das Land von einem, der die Städte dieser Welt geprägt hat, nämlich dem Architekten Rem Koolhaas. Und gleich zu Anfang blicken wir auf die Berlinale. Mascha Drost ist am Mikrofon. Herzlich willkommen. Ein nachgebautes stalinistisches Forschungszentrum, eine Parallelwelt, in der Menschen 3 Jahre lang in die Welt von damals eintauchen, dabei gefilmt werden und ihre Rollen quasi nie ablegen. Das ist das Projekt DAU des ukrainischen Regisseurs Ilya Chrzanowski. Ein Projekt, das nicht nur die europäischen Feuilletons monatelang beschäftigt hat, sondern auch die Behörden. 2018 etwa, als eine Installation von DAU das Zentrum von Berlin bespielen und lahmlegen wollte. Die Berliner Verwaltung musste das Spektakel in letzter Minute absagen. 700 Filmstunden sind bei dem Projekt insgesamt zusammengekommen und die Berlinale hat sich entschlossen, 2 Auskopplungen davon im Wettbewerb zu zeigen. Gestern Abend hatte DAU Natascha im Rahmen des Berlinale-Wettbewerbs Premiere. Die Geschichte der Kantinenmitarbeiterin Natascha, die nach der Affäre mit einem französischen Gastwissenschaftler vom Geheimdienst verhört, gefoltert und zur Mitarbeit gezwungen wird. Maya Elmreich, Sie haben DAU Natascha gesehen. Vor der Premiere war den Verantwortlichen Machtmissbrauch vorgeworfen worden. Was sieht man nun in DAU Natascha und wie wirkt das Ganze?
Ja, wir sehen also, wie diese Natascha in der Kantine arbeitet, wie sie sich dort streitet mit ihrer Kollegin, wie sie sich besäuft mit den Wissenschaftlern, wie sie anbändelt mit dem Franzosen Luc, und sehr ausführlich sehen wir, wie sie dann mit Luc Sex hat. Später wird Natascha vom DAU-Geheimdienst vorgeladen und der Mann, der sie brutal und zutiefst erniedrigend verhört und sie auch dabei zwingt, sich eine leere Cognac-Flasche vaginal einzuführen, der war tatsächlich ein KGB-Offizier. Also diese Szenen, diese Verhör, diese Folterszenen sind verstörend angesichts der psychischen und körperlichen Gewaltausübung. Und sie überzeugen. Ja, und gegen die Vorwürfe der Verantwortungslosigkeit haben sich die DAU-Macher hier auf der Berlinale vehement gewehrt.
Du kannst nicht so schwierige Szenen drehen, ohne dass die Leute, die da mitmachen, eingeweiht sind und ohne dass der Kameramann eingeweiht ist, der das guckt. Das sind besprochene Szenen. Die sind ganz viel improvisiert, aber die Eckpunkte, also es gab immer einen Rahmen, in dem die sich bewegen, beziehungsweise gab es eine gewünschte Richtung, was entweder passieren soll oder auch nicht.
Ja, soweit also Jekaterina Oertel, die Co-Regisseurin vom DAU-Projekt. Kameramann, von dem sie da gerade gesprochen hat, das ist übrigens Jürgen Jürges, legendärer Kameramann von unter anderem Fassbinder, Wenders und Haneke. Und durch seine Kamera werden wir zu Voyeuren. Ja, das ist natürlich immer ein schwieriges Gefühl. Wie viel expliziten Sex, wie viel explizite Gewalt muss ich wirklich sehen, um das alles zu begreifen? Dazu kommt natürlich noch die Frage nach der Freiwilligkeit der Darstellung, von der kann man sich auch nicht so ganz frei machen. Wenn man sich das anschaut, also in einer Weise hat man auch das Gefühl, man nimmt an einem Experiment teil. Und um das dann abschließend auch noch zu sagen, filmisch gesehen ist DAU Natascha kein Skandal, aber auch wirklich kein neues Kapitel Filmgeschichte.
Jetzt haben wir über den Skandalfilm gesprochen. Ich hoffe, die Leitung hält noch so lange. Es waren gerade ein paar Störgeräusche zu hören. Wir blicken jetzt mal 2 Tage vor der Verleihung schon mal ein bisschen zurück auf den Wettbewerb. Der Festivalchef Carlo Chatrian hat es ja ausdrücklich abgelehnt, diesen Wettbewerb unter ein Motto zu stellen. Gibt es trotzdem etwas Verbindendes zwischen den bisherigen 16 Wettbewerbsfilmen?
Ja, es gibt so ein bisschen rote Fäden. Zum einen, dass die Jüngeren immer wieder Verantwortung übernehmen. Also die üblichen Konstellationen des Sorgetragens werden umgedreht. Zum Beispiel im neuen Film von Sally Potter. Da kümmert sich Elle Fanning aufopferungsvoll um ihren Vater, der von Javier Bardem gespielt wird. Der leidet unter einer besonders aggressiven Form von Demenz. Leider der Film trotzdem eine Enttäuschung, weil er so viele Fragen aufwirft, aber die verlaufen im Sand. Viel packender ist der Film von den Brüdern D'Innocenzo. Da geht es um ja eigentlich Wohlstandsverwahrlosung in einem Vorort von Rom und die Kinder, die dort so allein gelassen werden von ihren Eltern, die so erniedrigt werden von ihren Eltern, die wissen leider nur einen Weg, diese grausame Welt zu verlassen. Und es ist bitterböse erzählt, messerscharf in der Gesellschaftsanalyse, diese schlechten Geschichten, so muss man den Titel übersetzen. Ja, und dann ist da noch die Schweizer Produktion Schwesterlein mit Nina Hoss und Lars Eidinger, ein erwachsenes Zwillingspaar bereits, aber da die Mutter völlig überfordert ist Mit der Krebserkrankung des Mannes, also gespielt von Lars Eidinger, übernimmt die Betreuung die Schwester. Und das ist wirklich ein ganz berührendes Psychogramm einer symbiotischen Zwillingsliebe, einer Verbindung, die keine Worte braucht. Für mich eindeutig Kandidaten für die Darsteller wären die beiden.
Und jetzt dürfen Sie noch ein bisschen mehr spekulieren. Wer darf sich denn Ihrer Meinung nach bislang Hoffnung auf den Goldenen Bären machen?
Also wenn ich es vergeben dürfte, würde ich bisher sagen Berlin-Alexanderplatz, haben wir schon drüber gesprochen. Oder Never Rarely, Sometimes Always von Eliza Hittman, so heißt sie. Die begleitet eine 17-Jährige und ihre Cousine nach New York von Pennsylvania aus. Dieses Mädchen ist schwanger, kann nur in New York abtreiben. Und das ist wirklich ein feministisches Plädoyer. Die beiden reden kaum miteinander, aber sind füreinander da. Die Kamera begleitet sie unaufdringlich, nicht wertend, beinahe dokumentarisch. Aber doch die sexistische Gesellschaft entblößend. Wirklich ein großer Film. Ich drücke die Daumen.
Das war jetzt die Spekulation und die Hoffnung bekannt. Gegeben werden die Preise am Samstag und was von den Entscheidungen zu halten ist und wie überhaupt der erste Jahrgang unter neuer Leitung einzuschätzen ist, dazu mehr am Sonntag. Maya Elmreich, vielen Dank für heute. Wenn sich der Tanz mit den Missständen der globalen Kulturindustrie auseinandersetzt, dann liest sich das in der Vorankündigung so. Es werden fiktionale Welten entwickelt, die sich mit dem Kulturimperialismus auseinandersetzen und die Konstruktionsmittel visueller Landschaften hinterfragen, welche die sozioökonomischen Beziehungen zwischen dem globalen Süden, dem Osten und dem Westen bis heute prägen. Uff. Die Bühne der Berliner Volksbühne ist hoffentlich stabil genug, um solche Bretter zu bohren. The West heißt die neue Produktion der argentinischen Choreografin Constanza Macras und es geht um die Verbreitung der US-amerikanischen Ideologie durch Filme und Fernsehen in Lateinamerika. Propaganda über den Bildschirm.
Performerinnen und Performer in Western-Kostümen, mit Cowboy-Hüten und Pistolen bewaffnet, wanken wie ferngesteuert auf die Bühne. Vorne beginnen sie zu kämpfen. Hinten entrollt sich ein Prospekt mit dem Ausblick auf eine knallbunt gemalte Prärie samt Riesenkakteen. Ja, wir sind mitten im Wilden Westen, beziehungsweise im Western. Den Westernfilm als US-amerikanisches Urgenre wird Choreografin Constanza Macras während der dreistündigen Performance The West immer wieder bemühen. Etwa wenn eine ihrer Tänzerinnen, die grandiose Fernanda Farrar, von den südamerikanischen Telenovelas ihrer Kindheit erzählt, in denen Frauen gerne als demütigende und bösartige Charaktere gezeigt wurden und die ihr als kleinen Mädchen eigentlich verboten waren. Viel lieber schauten die Eltern Shows wie Wonder Woman oder eben Westernfilme. John Wayne war Teil der Familie, bringt Fernanda Farrar die Amerikanisierung der argentinischen Gesellschaft in den 80er Jahren auf den Punkt und gibt damit eines von unzähligen Beispielen für den westlichen Kulturimperialismus, der diese rasante, überbordende Versatzstückshow thematisch einrahmt. Musikalisch vielfältig begleitet von Almut Lustig und Katrin Schüler-Springorum spannt sich in The West ein lustvolles Szenenpanorama kultureller Aneignungen, Selbst- und Fremdbestimmungen auf. Dem schweißtreibenden Bikram-Yoga-Workshop folgen Twerking-Tanzszenen und Mansplainer-Vorträge über brasilianische Latina-Stars, die Hispanic-Pop singen und, so wird erklärt, absolut nichts mit den ursprünglichen Bewohnern dessen zu tun haben, was wir heute Lateinamerika nennen, die sich dafür aber neue Identitäten geschaffen hätten. Auch über die kulturelle Aneignung oder auch Zirkulation von Songs in der Rapmusik wird gelehrig berichtet und zu den großformatig eingespielten Videos hochenergetisch getanzt. Natürlich bekommt vor allem die westliche Kulturindustrie gehörig ihr Fett weg, wenn in einer Spielszene der Dreh einer Soap-Opera über Roma abgesagt wird mit den Worten »Wir machen jetzt was mit Geflüchteten«. Und auch die Exotisierung der amerikanischen Ureinwohner durch, in diesem Fall Ostdeutsche, wird auf der Bühne thematisiert, die sich zu DDR-Zeiten in ökoromantischer Manier in einem imaginierten Indianerleben spiegelten. Verbal, bildlich, tänzerisch, musikalisch. Verschiedene Darstellungsweisen krachen hier nur so aufeinander. Show-Elemente lösen Tanzszenen ab, kurze Spieleinlagen kreuzen sich mit auf der Bühne live gesungenen Songs oder Videos. Diese wild durcheinandergewürfelten Bühnenmittel korrespondieren mit dem Reichtum an Beispielen, Referenzen und Anspielungen, die beim ersten Sehen gar nicht alle zu erfassen sind. Nicht nur einmal entsteht der Eindruck, dass der Abend sich verzettelt, mitunter zu strikt zwischen Didaktik und Unterhaltung trennt und noch Stringenz und Timing entwickeln muss. In die Tiefe geht es nirgendwo, aber sie wird ersetzt durch die Fülle. Denn darin zeigt sich die eigentliche Haltung Constanza Macras und ihrer Dramaturgin Carmen Mehnert, nämlich, dass der Westen mit seinen Populärkulturprodukten zwar Bilder und Selbstbilder des globalen Südens kreiert und mitbestimmt hat, dass aber gleichzeitig stetiger Austausch, Nachahmung und Transformation zur kreativen Produktion dazugehören. Dass von der Regie zugleich kritisiert und affirmiert, aber niemals verurteilt wird, ist also ganz schön schlau. Vor allem, wenn man am Ende des eigenen Fantasiereichtums und dem kraftvollen Performer-Ensemble sei Dank selbst alles dem Gott des Entertainments unterstellt.
Kritik mit den Mitteln des Feindes. The West, politisches Tanztheater an der Volksbühne Berlin. Elisabeth Nehring war das. Geschmacklosigkeit kann man der folgenden Ausstellung als letztes vorwerfen. Denn genau darum geht es, um Geschmack, und zwar im Wortsinn. Amuse-Bouche heißt die Ausstellung im Museum Tinguely in Basel, die neben dem Kunst auch den Geschmackssinn ins Zentrum stellt und fragt, schmeckt Kunst nun süß, sauer, bitter, salzig oder gar umami? Und welche Rolle spielt der Geschmackssinn als künstlerisches Material und im sozialen Miteinander? Antworten jetzt von unserem Vorkoster vor Ort, Christian Gampert.
Im Basler Musée Tinguely kann seit neuestem Pizza bestellt werden.
Pizza Gorgonzola!
Der ungeduldige Stammgast, der hier so lautstark durchs Museum krakeelt, ist die Künstlerin Anka Munteanu-Rimnitsch, die uns per Lautsprecher die halbe Speisekarte vorliest.
Pasta!
Man könnte also durchaus Appetit entwickeln und darum geht es ja in dieser Ausstellung, in der man das Schmecken lernen soll. Schon in den allegorischen Stillleben des Barock werden Früchte so lebensecht dargeboten, dass dem Betrachter das Wasser im Munde zusammenläuft. In den Stillleben der Moderne ist das anders. Auf einem Video von Sam Taylor Johnson von 1991 verfaulen Äpfel und Birnen innerhalb von 4 Minuten und im großen Schimmelbild von Dieter Roth sieht man hinter Glas verweste organische Stoffe. Eine Ausstellung über den Geschmackssinn ist eine Spielwiese, auf der man fast alles machen kann. Eine Pyramide aus Orangen wird peu à peu vom konsumierenden Publikum abgetragen. Die Pyramide, das Totenhaus als Lebensmittelspender. An einer Museumswand wurden von Elizabeth Willing kleine Lebkuchen angebracht, die angeknabbert werden dürfen. Die weiße Wand verändert dadurch ihr Aussehen. Immerhin wird man nicht wie im Märchen von einer kannibalistischen Hexe hineingelockt ins Pfefferkuchenhaus. Kuratorin Anja Müller-Alsbach hat die Ausstellung in die Bereiche süß, sauer, bitter, salzig und umami, also herzhaft würzig, eingeteilt und sich noch eine kleine Hintertür offen gelassen.
Inspiriert von den vergangenen Sinnesausstellungen habe ich mir überlegt, dass der Geschmackssinn der niedrigste innerhalb der Hierarchie ist, weil er der körperlichste ist und direkt auch mit erotischem Lustempfinden zu tun hat. Darum habe ich das Kapitel Geschmack der Begierde dazu gesetzt.
Denn natürlich ist alles, was mit körperlicher Liebe zu tun hat, auch von Geschmacksempfindungen geprägt. Man kann jemanden eben riechen oder nicht oder schmecken. Aus seiner Wand züngelt uns eine künstliche Zunge entgegen, das erotische Schmeck- und Tastorgan schlechthin. In einer Fotografie von Janine Anthony leckt eine Zunge Haut, Augenhöhle und Wimpern ihres Gegenüber. Mehrere Sinne sind involviert. Die Ausstellung präsentiert natürlich die Klassiker des Genres, also die Speiserestassemblagen von Daniel Spörri oder Meret Oppenheims surreales Menü für den Schachliebhaber Marcel Duchamp. Immer nach dem Motto, wenn alle Künste untergehen, die edle Kochkunst bleibt bestehen. Aber viele der Dinge, die wir täglich schmecken, kommen von weit her. Zucker, Chili, Cola-Nüsse sind importierte Güter. Nahrungsmittelkonsum spiegelt auch Weltwirtschaft. Kuratorin Anja Müller-Alsbach hat sich deshalb gedacht,
dass das Thema, was vielleicht politisch Migration und Assimilation bedeuten würde, dass man das versucht, auf den Geschmack herunterzubrechen. um vom Geschmack ausgehend über andere Länder und Kontinente zu sprechen.
Deshalb erklärt uns die nigerianische Künstlerin Otobong Nkanga in einer Performance die spirituelle Bedeutung der Kolanuss in ihrer Heimat und ihr Landsmann Emeka Ogbo braut für eine wandhohe Installation schwarzes Bier, um die Präsenz der Afrikaner in Europa zu unterstreichen. Am schönsten sind die Arbeiten, die die Besucher auf ihren eigenen Geschmackssinn verweisen. Marisa Benjamin lässt uns Pflanzen und Blumen aus ihrem Kräutergarten essen und Claudia Vogel destilliert aus getrockneten Früchten wässrige Essenzen, bei deren Genuss man dann raten kann, was das ist, Mooswasser oder Erdbeerwasser. Und so ist diese schöne Ausstellung auch eine Wahrnehmungsschulung.
Kunst- und Gastrokritiker in einem, Christian Gampert über Amuse-Bouche im Basler Museum Tinguely. Der Architekt Rem Koolhaas hat das Aussehen vieler Städte geprägt. Mit seiner XL-Architektur, mit gigantischen Türmen aus Glas, metallischen Oberflächen, zerklüftet, futuristisch und großstädtisch. Aber ausgerechnet in einer der Metropolen der Welt in New York hat Rem Koolhaas nur eine Ausstellung über das Land konzipiert. Countryside, The Future heißt die Show. Urbanität geht nur auf Kosten von Landschaft. Wenn immer mehr Menschen in die Städte abwandern, diese sich immer tiefer in die Landschaft fressen, dann wird das Umland degradiert zum Versorgungsträger der Städte und Städter, meint er. Und das treibt Rem Koolhaas um. Seine Gedanken dazu sind in der sehr unkonventionellen Ausstellung im Guggenheim-Museum zu sehen. Sascha Werner war da.
Es ist gut möglich, dass einem in dieser Ausstellung beinahe Josef Stalin in die Hacken fährt. Der flitzt als Pappfigur auf einem elektronischen Untersatz die Rotunde des New Yorker Guggenheim-Museums hinauf und hinunter und wirkt dabei nicht halb so intelligent wie der gigantische Traktor, der Besucherinnen und Besucher schon vor dem Eingang begrüßt. Dieses Gefährt gehört der Generation des sogenannten Smart Farming an und bestellt Felder iPad-gesteuert viel effizienter, als es ganze Hundertschaften erfahrener Bauern mit herkömmlichen Gerätschaften je könnten. Dies ist keine Kunstausstellung, wird Rem Koolhaas gleich zu Beginn zitiert. Es sei auch keine Architekturausstellung. Koolhaas, der Stararchitekt hinter Bauten wie der niederländischen Botschaft in Berlin und der Fondazione Prada in Mailand, hat seine Aufmerksamkeit in den letzten Jahren mehr und mehr jenen Weltgegenden zugewandt, die nicht von Städten besetzt sind. Das sind 98% der Erdoberfläche. Diese und viele weitere Zahlen, Statistiken und Grafiken bilden einen wesentlichen Teil der Schau, neben Texten, die die Wände pflastern. Den Schrifttyp für diese Texte hat Koolhaas selber entworfen, um, so sagt er, mit den leicht verschwommenen Buchstaben seine Bescheidenheit anzudeuten. Diese Bescheidenheit nimmt man ihm natürlich nicht ab. Der schiere Aufwand, der für diese Ausstellung betrieben worden ist, und ihr Anspruch lassen geradezu messianische Wahrheiten erwarten. Zunächst werden aber lediglich von hinten beleuchtete Urlaubfotos geboten. Koolhaas in Wanderausrüstung in den Schweizer Bergen. Da traf ihn, dem Begleittext gemäß, erstmals die Erkenntnis, dass ländliche Gebiete sich schneller und nachhaltiger verändern als Städte. Es folgt eine Hermeneutik des Landschaftsbegriffs, von der genau definierten Idylle im antiken Rom bis zu einer Badewanne, die für die Wellness-Oasen an entlegenen Orten steht, in denen sich heute die Superreichen vom Superreichsein erholen. Diese Chronik ist auf eine Art Duschvorhang gedruckt. Dann hat Väterchen Stalin seinen zweiten Auftritt, diesmal als einer von 8 Potentaten, die Landschaften im 20. Jahrhundert ihren politischen Plänen unterworfen haben, sei es mit Landreformen oder Blut- und Bodenmythologie. Museumsetage um Museumsetage wird ein neues Thema leicht angetippt und heftig illustriert. Heuballen und Unterwasserdrohnen, robotergeküsste Tomaten und Datenhangars von Apple und Google im Nirgendwo. Die Installationen präsentieren Landschaften und was sie hervorbringen, als zugleich bukolisch, bedrohlich und bedroht. Vor allem aber präsentieren sie sich selbst. Oder genauer, sie signalisieren die Sensibilität ihrer Macher. Wir haben weder den Durch- noch den Überblick, lautet die Botschaft, aber wir schauen uns an, was ihr ignoriert. Rem Koolhaas und seine Armee von Mitarbeitern haben ein Schlagwort-Theater inszeniert, das ein moralisches Bewusstsein suggeriert und zum Denken anregen soll, aber letztlich bloß durch seine Aufgeblasenheit verblüfft. Es ist eine Mischung aus Wikipedia, Hightech-Messe und Innendekoration, die sich als hohles Spektakel für Bildungsbürger mit Sinn für große Gesten entpuppt. Einer der Hauptsponsoren dieser Ausstellung ist IKEA. Das passt. Alles sieht attraktiv aus, nichts hält zusammen.
Siehst du noch oder ärgerst du dich schon? Sascha Werner über Countryside the Future im New Yorker Guggenheim Museum. Placido Domingo hat sich am Dienstag für sein Fehlverhalten gegenüber Frauen entschuldigt und zieht sich nun auch von Engagements zurück. Mehr in den Kulturmeldungen mit Katrin Weller.
Nach seiner Entschuldigung für sexuelle Belästigung von Frauen hat der spanische Opernstar Placido Domingo mehrere geplante Auftritte abgesagt. Das Teatro Real in Madrid erklärte, Domingo habe seine Rolle in La Traviata abgegeben, für die er im Mai 5-mal auf der Bühne stehen sollte. Die Leitung des Opernhauses bekräftigte, man verfolge eine Politik der Nulltoleranz gegenüber Belästigung und Missbrauch jeder Art. Heute meldete sich der Tenor erneut zu Wort. Weil seine Entschuldigung missverstanden worden sei, müsse er sie korrigieren, erklärte Domingo. Er habe sich nie aggressiv gegenüber irgendjemandem verhalten oder etwas getan, um die Karriere von irgendjemandem zu behindern, betonte der 79-jährige Sänger. Zugleich gab Domingo sein Ausscheiden aus der Operninszenierung La Traviata in Madrid bekannt. Auch mit anderen Opernhäusern, die, so Domingo, möglicherweise Probleme mit seiner Beteiligung hätten, werde er nicht mehr zusammenarbeiten. Die Ausbreitung des Coronavirus in Europa hat im Kulturbetrieb schon für einige abgesagte Vorstellungen und geschlossene Museen gesorgt, vor allem in Italien. Doch, so fasst die Süddeutsche Zeitung heute zusammen, lässt sich daraus bisher kein klarer Trend für das weitere Vorgehen im Rest von Europa ablesen. Kuratoren, Museumsdirektoren, Galeristen und Künstler planen derzeit noch ihre Ausstellungen und Reisen wie gewohnt, außer in Fällen intensiver Kooperation mit Italien oder China. Manches Erlebnis verlagert sich ins Netz, so wie am vergangenen Wochenende die Präsentation der Armani-Kollektion auf der Mailänder Fashion Week, die im Internet übertragen wurde. Und die Kirschblüte, die in vielen Regionen in Asien gefeiert wird, ist auch jetzt online zu bestaunen. Der Botanische Garten von Shanghai, der für das Publikum geschlossen ist, bietet in Videos Online-Touren an. Die Leipziger Buchmesse, die in 2 Wochen beginnt, soll wie geplant stattfinden, ohne Restriktionen. Man stehe im engsten Austausch mit den zuständigen Behörden und Institutionen, sagte Messedirektor Oliver Zille dem Börsenblatt. Gleichzeitig habe die Messe eine eigene Taskforce gebildet, die den aktuellen Stand permanent verfolge. Der Sanitätsdienst sei auf Verdachtsfälle sensibilisiert. Zudem werde die Reinigung von stark frequentierten Bereichen wie etwa Handläufen, Türgriffen und die Sanitäranlagen weiter verstärkt, erklärte die Messe. Zur Leipziger Buchmesse werden rund 2500 Aussteller aus 51 Ländern erwartet. Erstmals in der Geschichte der Bayreuther Festspiele wird mit dem Bundesjugendorchester ein anderer Klangkörper als das Festspielorchester im Festspielhaus auftreten. Am 24. Juli, also einen Tag vor der Eröffnung der Richard-Wagner-Festspiele 2020, werden der Dirigent Christian Thielemann und das Bundesjugendorchester ein Konzert geben, und zwar ganz ohne Musik von Richard Wagner. Die jungen Musikerinnen und Musiker spielen die 13. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch. Das teilte das Bundesjugendorchester in Bonn mit, nach der Vertragsunterzeichnung Thielemanns. In dieser Sinfonie, die den Beinamen Babi Yar trägt, erinnert Schostakowitsch an den Massenmord an mehr als 30.000 Juden im Jahr 1941 in einer Schlucht bei Kiew durch die deutschen Besatzer. Laut Festspielchefin Katharina Wagner wollen die Bayreuther Festspiele ein Zeichen setzen gegen Antisemitismus, Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit.
Und das war Kultur heute. Nach uns folgen die Nachrichten und dann die Information am Abend. Und da erfahren Sie unter anderem, was die EU gegen das Coronavirus unternimmt. Am Mikrofon dieser Sendung war Mascha Drost. Ihnen noch einen schönen Abend.